Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich muss ehrlich sagen, ich konnte mich immer verlassen auf mein Bauchgefühl. Und das ist wichtig, also dass du manchmal sagst, das wird laufen und das dauert dann manchmal.
Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch.
Moin, schön, dass ihr zuhört. Hier sind wir zurück. Es ist März. Steffi Lottermoser ist nicht dabei, muss ich jetzt schon vorweg sagen. Die ist in Quarantäne. Und ja, so sind die Zeiten. Wir wollen trotzdem weitermachen. Wir haben keine Lust mehr auf Pause. Wir haben so viel verschoben und uns bemüht um Gäste und es hat nicht geklappt. Und wie schön, dass es jetzt klappt mit Carsten Jahnke. Hallo Carsten.
Hallo Jan. Freut mich, dass es geklappt hat.
Ja, gut, dass du hier bist. Gesund, voller Elan. Im Bunker sind wir. Wir sind hier in Bassomatic-Studios im 4. Stock im Feldstraßenbunker. Vielen Dank an Cord, vielen Dank an Chris dafür, dass wir hier aufnehmen dürfen. Auch ganz neu. Es klingt sicherlich fantastisch. Werden wir später alles rausfinden. Ja, aber wir wollen natürlich über dich reden, Carsten. Über deine Agentur, dein Lebenswerk, Carsten Jahnke Konzerte. Ich glaube, ihr müsstet eigentlich, kann das sein, 50-Jähriges dieses Jahr haben, stimmt das?
Ja, also wir feiern ja sogar 60-Jähriges. Habe ich meinen alten Gewerbeschein wiedergefunden. Also meine allererste Veranstaltung war ja 59,
richtig.
Bis man mir von der Behörde aus sagte, dafür braucht man einen Gewerbeschein. Und den habe ich 62 bekommen. Und das heißt, wir hätten jetzt offiziell, also 60-jähriges Jubiläum, wir wissen nur noch nicht, wann wir es feiern, denn letzten Endes wäre natürlich schön im Stadtpark,
ja.
Aber der Stadtpark ist so gut wie ausgebucht, weil wir dürfen ja immer nur, ich weiß jetzt gar nicht, 30 oder 35 Konzerte machen, aber das planen wir gerade und ich hoffe, dass wir in Bilde zumindest das Datum wissen.
Ja. Und überhaupt, ihr dürft wieder Konzerte machen, volle Auslastung, richtig voll Stadtpark mit, ich weiß nicht, 4.000 Leuten, glaube ich.
Nee, das dürfen wir nicht.
Nee,
also es ist erstaunlich oder einen Vorteil hatte die Corona-Pandemie. Wir haben ja nie bestuhlte Konzerte bisher im Stadtpark gemacht.
Ja.
Und zwar aber, wir hatten die Genehmigung, 800 Leute bestuhlt da zu veranstalten. Und das haben wir ja gemacht. Jetzt haben wir aber, wenn wir voll bestuhlen, kommen wir auf 2.000. Das heißt, wir werden also in diesem Jahr einige Unbestuhlte und einige Bestuhlte machen. Ob das mit den 4.000 schon wirklich hundertprozentig genehmigt ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, es klappt, aber sicher bin ich da nicht.
Ja, wir haben richtig Bock alle, glaube ich. Also Jazz Acts gibt es ja auch wie immer jedes Jahr hochkarätige dabei. Gregory Porter, Jamie Cullum.
Ja, diesmal haben wir sogar Herbie Hancock.
Stimmt.
Der Altmeister. Ich habe natürlich leider keinen Termin in der Elbphilharmonie bekommen, was ja äußerst schwierig ist nach wie vor. Und da habe ich gedacht, da wir ja nun 2.000 Leute im Stadtpark sitzplatzmäßig unterbringen, dann machen wir das mal im Stadtpark.
Also ich finde es eigentlich ganz gut. Vielleicht, wenn Herbie elektrisch spielt, ein bisschen mehr Gas gibt, ein bisschen lauter wird, das passt doch auch ganz gut in den Stadtpark.
Ja, klar.
Also schauen wir mal. Ich glaube, im August ist es soweit, ne?
Das ist, ich glaube, der 3. August, ja.
Ja, meine ich sowas. Ja, Carsten, wir müssen natürlich kurz über diese ganzen blöden Themen, das C-Wort, reden. Du bist der sich auskennt, du bist lange im Business. Wir werden dich gleich noch ausführlich vorstellen. Glaubst du, kann man das überhaupt sagen, wird das Konzertveranstalter-Business, wird das so werden wie zuvor, wie 2019?
Also das glaube ich nicht, denn unabhängig von der Corona-Pandemie haben wir ja jetzt die Tragödie in der Ukraine. Und ich meine, um ehrlich zu sein, natürlich würde ich gerne in ein Konzert gehen, aber auf der anderen Seite macht dich das so traurig. Und um ehrlich zu sein, ich habe es nicht für möglich gehalten, dass ich das noch erlebe, dass in unserer Zeit ein überflüssiger Krieg innerhalb Europas passiert.
Ja klar, das ist eine Sache, wo wir sagen, puh, es gibt Wichtigeres auf der Welt. Andererseits, was ihr macht mit Carsten Jahnke, ich meine, ihr macht Eskapismus. Ihr macht das, was die Leute auch brauchen. Ablenkung braucht man immer.
Genau.
Und das ist wichtig. Kunst, wir brauchen alle Kunst.
Richtig. Also ich habe es ja neulich, habe ich ein Konzert gemacht. Es gibt ja in Hamburg eine Band, die Old Marytail Jazz Band. Die existiert definitiv 66 Jahre. Ja. Und wir haben also ein Konzert in der Leisthalle gemacht. Und zwei Originalmitglieder sind seit 66 Jahren dabei. Und erstaunlicherweise hatten wir 700 zahlende Besucher.
Super.
Und du wirst mir recht geben, die Zielgruppe ist zwischen 75 und 85. Und das hätte ich nicht erwartet.
Ja.
Und es war ein großartiger Abend.
Frage natürlich, in Zeiten, ne, auch schon vor Corona, jedes Jahr die Ticketpreise nach oben gegangen. Wie lange kann das noch gehen? Also wie lange machen die Zuschauer das auch noch mit?
Ja, aber Jan, das ist, glaube ich, dieses Problem haben wir seit, ich würde sagen, seit 50 Jahren.
Ja.
Ich erinnere noch, eins meiner ersten grandiosen Konzerte war Pink Floyd im Audimax mit 10 D-Mark Eintritt. 10 D-Mark. Dann steigerte es sich auf 12 und dann auf 14. Und irgendwann kamen wir an die Grenze von 20, also so 19. Und als man dann 20 nahm, das war teurer als eine Langspielplatte, hat mir gesagt, das kann nicht gut gehen.
War das so 1970 oder?
Ja, das kommt hin.
Ja.
Und jetzt kann man ja Konzerte machen, da kannst du 500 Euro nehmen.
Ja.
Und auch da sind die Leute bereit, das zu bezahlen. Deswegen glaube ich, dass es ist zwar ein Problem, weil es immer teurer wird, aber es gibt einfach den sogenannten Konzertgänger. Und dann gibt's Leute, die gehen vielleicht einmal im Jahr ins Konzert.
Ja.
Und die sagen dann eben, ja, wenn die Karte dann eben 400 kostet, dann zahle ich das auch. Für den Konzertgänger, der 10 bis vielleicht sogar 15 Konzerte im Monat, für den ist das natürlich also ein Schlag ins Kontor.
Ja. Ja, du hast neben den erwähnten Jazzgrößen auch immer wieder so Popstars gehabt, natürlich veranstaltet. Ne? Bob Dylan ist dabei, Van Morrison, solche Leute. Da hast du auch besondere Erfahrungen gemacht mit denen, ne?
Naja, also ich, guck mal, ich bin, es ist zwar kein Geheimnis, dass Jazz meine Lieblingsmusik ist, aber ich bin ja nicht einseitig. Ich mag auf jeden Fall Singer-Songwriter, ich mag jede Art von Rock, ich mag Kabarett, also insofern habe ich das auch immer gemacht. Und mein großes Glück war ja damals, dass ich diese Gruppe Insterburg und Co., das hört sich immer so gewaltig an, entdeckt habe ich sie nicht. Ich habe einen Anruf bekommen.
Ja, mit Karl Dall damals. Ne?
Ja, sollte mich mal darum kümmern. Und stell dir vor, eine Gruppe, du kriegst übernimmst heutzutage eine Gruppe, mit der du 10 Jahre arbeiten kannst, jedes Jahr an die 100, 150 Konzerte machst und alle immer ausverkauft. Es gab kein einziges Konzert, was nicht ausverkauft war.
Ja.
Das heißt, dadurch hatten wir, war das Finanzielle immer gut geregelt. Und deswegen konnte ich auch so vielseitig veranstalten.
Ja. So ist das als Veranstalter, ne? Du brauchst ein paar Zugpferde und dann kannst du deine Liebhaberprojekte machen.
Genau.
Ich glaube, du hast es auch mal gesagt, in einem anderen Interview, bei manchen Bands weiß man von Anfang an, dass es teuer werden wird, die groß zu machen.
Ja, ja, aber also ich glaube, die Zeit einzuschätzen ist schwer.
Ja.
Also zum Beispiel bei Grönemeyer war es so, bei der ersten Tour hatten wir einen Schnitt von 80 und das auch nur deswegen, weil wir in Bochum schon 300 hatten. Also in Berlin, damals gab es das Katheder-Teng noch, da, und mein Tourleiter war der Alexander Elberzagen, der Chef von Kick. Der rief mich so, ich schätze, 8:45 an, weil das Konzert sollte um 9 beginnen und sagt, wir sind jetzt bei 19 Karten und haben uns entschieden, wenn die 20. Karte gekauft, spielen wir. Und die wurde auch gekauft. Und Herbie musste 4 Zugaben geben. Na, dann gab die Plattenfirma mir die Schuld, dass das so schlecht gelaufen ist. Und die nächste Tour machte Fritz Rau. Der hatte aber auch nur, einen Schnitt von 80.
Okay.
Also, und Herbie war damals ja schon, hatte schon den Film Das Boot gemacht.
Yeah.
Hatte auch, glaube ich, die Auflage der Platten war auch immerhin schon so bei 20.000. Aber dann kam dieses Bochum-Album. Und ich meine, der Titel Bochum ist ja auch nach wie vor unschlagbar. Und seitdem war alles immer ausverkauft.
Ja, ja, ja. Aber es bleibt ja nach wie vor ein unberechenbares Business. Vielleicht sogar mehr denn je mit Spotify, mit Streamingdiensten, dass es manchmal so Phänomene gibt, die in kürzester Zeit durch die Decke gehen, aber sie ziehen keine Zuschauer, ne?
Genau. Das hat es immer gegeben. Also es ist nicht gesagt, wenn jemand das Nummer 1 Album hat, dass er deswegen auch genügend Leute in den Saal zieht.
Ja. Aber wie findest du das raus, ob jemand zieht oder nicht?
Du, ich muss ehrlich sagen, ich konnte mich immer verlassen auf mein Bauchgefühl. Und das ist wichtig. Also, dass du manchmal sagst, also das wird laufen und das dauert dann manchmal. Also zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingsmusiker, Michael Wolny, da haben wir 10 Jahre gebraucht, um ihn so weit aufzubauen, dass er jetzt mühelos die Musikhalle ausverkauft.
Ja. Carsten, wir wollen dich mal vorstellen, haben ein paar Informationen über dich zusammengetragen. Carsten Jahnke in 30 Sekunden. Felix, bitteschön.
Carsten Jahnke, 1937 in Hamburg geboren, ist gelernter Import-Export-Kaufmann. Im Jahr 1959 begann er nebenbei Jazzveranstaltungen zu organisieren. Seit 1972 leitet er eine eigene Konzertagentur unter seinem Namen. Dort hat er Künstler wie Marius Müller-Westernhagen, Herbert Grönemeyer und Depeche Mode in Deutschland aufgebaut. In einem normalen Jahr veranstaltet die Agentur mehr als 600 Konzerte, darunter Bob Dylan und Sting, aber auch Jazzgrößen wie Herbie Hancock, Jamie Cullum, Gregory Porter und Diana Krall. Oft treten sie in der Reihe Stadtpark Open Air auf. Carsten Jahnke, der 2021 mit einem Deutschen Jazzpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, entspannt am liebsten in seinem Haus in Irland.
Dankeschön, Felix, für diese Infos. Carsten, da kommt es drin vor. Du hast 59 angefangen mit Jazzveranstaltungen. Das heißt, du hast tagsüber 8 Stunden gearbeitet und bist abends dann nochmal rausgegangen, ne?
Ja, aber weißt du, das Schöne war, ich habe in einer M&Export-Firma gearbeitet, habe die Spedition gemacht und meine Lehrlinge, die waren auch immer begeistert. Das heißt, die haben geholfen und ich habe aber meinen Job voll ausgefüllt. Also wenn ich so manchmal Handzettel aus dem Jahre 68 finde, denke ich, wie haben wir das geschafft? Aber man hat es geschafft, weil man begeistert war.
Du hast die anderen angesteckt mit deinem Jazzfieber.
Genau. Ja, aber wie gesagt, wir haben ja nicht nur Jazz gemacht. Ne? Also es ist manchmal so ein bisschen witzig. Ich habe zum Beispiel Jamie Cullum nicht bekommen, weil der Agent sagte, er möchte nicht mit einem Jazzveranstalter arbeiten. Ich meine, da fragst du dich dann auch, also ausgerechnet Jamie Cullum und so weiter. Aber also wie gesagt, es ist meine Lieblingsmusik, aber wir haben ja alles andere auch gemacht.
Ja. Du hast mal gesagt, damals in den 50er Jahren, du und deine Freunde und die anderen Jazzfans in Hamburg auch, alle waren richtig ausgehungert nach Live-Konzerten.
Naja, guck mal, während des Krieges gab es ja sowieso keine Konzerte. Ich hatte das große Glück, nicht in Hamburg zu sein, sondern wir wohnten auf einem Dorf. Und ich habe also diese ganze Katastrophe, was über Hamburg niederbrach, also Gott sei Dank nicht mitbekommen. Aber als wir dann 45 zurückkamen, gab es ja hier den Sender BFBS, der saß in der Leiste oder damals Musikhalle.
Genau.
Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben sowas wie Jazz und Rock und Soul und so gehört und war restlos begeistert. Und dann traf ich einen Kumpel von mir wieder, weil wir inzwischen von meiner ersten Adresse woanders hingezogen sind. Und er spielte in einer Jazzband. Und das war die New Darktown Jazzband. Und da haben wir dann einen Jazzband-Ball in Sasel gemacht. Und ich weiß noch, damals kosteten die Karten 2 D-Mark. Und so ein Jazzband-Ball ging immer so von 8 bis 24 Uhr. Und ab 23 Uhr kostete es nur eine D-Mark. Da haben Leute wirklich die ganze Zeit da gestanden, um dann noch die letzte Stunde für eine D-Mark reinzukommen.
Ja.
Aber es hat immer Spaß gebracht.
Und es gab echt Aufs und Abs. Das hast du mir, glaube ich, mal erzählt, dass wir vor Jahren mal gesprochen haben, dass du beim großen Jazzer Peter Herbolzheimer, da hast du, glaube ich, 250.000 Mark verloren, richtig?
Ja, das war so, also Peter Herbolzheimer, die Band hieß, also Peter Herbolzheimer Rhythm Combination and Brass, war eine geile Big Band. Aber du weißt natürlich, eine Big Band, wenn sie nicht vom NDR bezahlt wird, kostet richtig Geld. Ja. Und da hatten wir eine Deutschland-Tour und die ist überhaupt nicht gelaufen. Dann haben wir nochmal eine Festival-Tour gemacht, also Pori, Montreux und noch ein Festival.
Okay, also von Finnland in die Schweiz ist ja auch schon eine Strecke,
aber,
ja?
Aber das Problem war, wir hatten, wie heißt das, so eine, keine offizielle Maschine hier. Wir haben die Maschinen.
Bandmaschine oder was meinst du? Nee.
Naja, also praktisch, wie heißt das? Also praktisch die Maschine gebucht.
Also den Flieger, ja.
Da war keine, also wie nennt sich denn das? Also privat.
Ein Charterjet, ja.
Und da ist nicht das Schlimme der Flug. Das ist ungefähr, sagen wir mal, dreimal so teuer, als wenn du normal fliegst. Aber wenn du einen Tag irgendwo auf dem Flughafen stehst,
ja.
Und da haben wir nicht dran gedacht, denn, ja. Denn wir hatten da, die Festivals hatten eigentlich genügend bezahlt, sodass wir klarkommen ja. konnten. Selbst da haben wir dann noch Geld verloren. Aber ich habe dann das große Glück gehabt, 1976 kam der ein Chef vom ZDF, also ich glaube Mrozek hieß er, mit Herbolzheimer in meinem Büro und sagte, sie wollen nicht lange um den heißen Brei herumreden, sie hätten was versäumt, sie hätten am, ich glaube das war der 18. Januar 76, eine Jazz-Sendung und bräuchten da ein Top-Programm. Und da sagten sie, du kriegst ein Etat von 350.000 D-Mark. Ja. Und du weißt, das war eine Mördersumme.
Ja. Ne?
Und da, so nach dem Motto, du kannst dann 4 Konzerte machen, die auf dein und dieses Fernsehkonzert, das müsste da drin sein. Ja, weißt du, da war ich in der glücklichen Lage. Ich habe Jerry Mulligan angerufen, habe gesagt, hast du diese 5 Tage Zeit? Was willst du haben? Ich habe nicht gefragt, ich biete dir das und dann. Und, ja. Ich hatte da eine Traumbesetzung. Ja. Und insofern haben wir da dann bei der Tour wirklich Geld verdient. Und es war also ein Traum. Und die Platte gibt's noch.
Ja.
Also ich habe gerade festgestellt, auf Warner Brothers Jugoslawien.
Ja, ja.
Diese Jazz-Gala hieß sie.
Sehr gut. Ja.
Also es war Stan Getz, Terry Mulligan, Jan Toots Thielemans,
wow.
Albert
ja.
Mangelsdorf. Also es war aber wirklich
ja. Traumbesetzung. Ja. Ja, absolut. Naja, und dann kamen die 70er und du hast ja erwähnt, am Anfang war sowas wie Audimax, da haben ja auch irgendwie alle möglichen Rocklegenden gespielt, was man sich heute auch nicht mehr vorstellen kann. Der Sound kann ja auch nicht so richtig toll gewesen sein, oder?
Doch, der war eigentlich
ja?
gut.
Okay.
Also das Audimax war eigentlich ein sehr gutes Venue, denn damals bekamst du ja auch äußerst selten die Musikhalle.
Ja.
Und das Audimax haben wir öfters bekommen.
Ja.
Ein schlimmes Konzert war Uriah Heep mit Edgar Broughton.
Ja.
Und wo sie mir, du kennst ja diese Riesenscheiben da im Audimax.
Ja.
Da war das aus, also es war komisch gelaufen. Es waren im Vorverkauf ungefähr 900 Karten,
ja.
sodass man eigentlich nicht damit rechnen musste, dass das problematisch wird, weil ja 1750 reinkam.
Ja.
Die waren im Nu weg und da standen draußen bestimmt noch. Also 1000 Leute bestellt.
Ja.
Und dann habe ich zum Ordnungsdienst gesagt, komm, das sieht alles so mulmig aus, lass uns die reinlassen. Nein, machen wir nicht. Und dann haben die mit solchen Wackersteinen mir die Scheiben eingeworfen. Und wenn du das, ist ein ganz komisches Gefühl, die Scheibe rutscht so richtig runter. Also
die sind 10 Meter hoch, ja.
Mindestens. Waren sie alle drin.
Ja.
Ne? Und so weiter. Das war das negativste Erlebnis, aber bei dem erwähnten Konzert mit Pink Floyd passierte ja noch eins. Da haben die, das war eine Kommune, die mich mit der Durchführung beauftragt. Also das war nicht mein Konzert.
Okay.
Und ich habe immer gedacht, da muss doch ein Haken sein. Ja, der Haken war der. Sie hatten Doppelverkauf. Es waren im Audimax damals fast 3000 Leute. Und du kannst dir vorstellen, das stand alles so eng und die hatten ein Aufnahmestudio mitten im Saal. Da kam die Musiker, da kam keiner ran. Und das Bootleg gibt's auch noch. Und das ist das bestverkaufteste Bootleg aller Zeiten. Damals waren die Bands ja stolz, wenn sowas passierte. Heutzutage kriegst du natürlich Riesenärger.
Wahnsinn. Naja, und dann gab es irgendwann so richtige, ja, so Stadionkonzerte oder so Riesentourneen. Das war ja auf einmal, hat sich das Business ja komplett gewandelt von, wie du sagst, 2000 auf 20, 30, 40.000. Das war ja auch für dich als Veranstalter ist ja eine enorme Umstellung, wenn du so viel andere Logistik hast, ne?
Naja, das ist natürlich dann auch ein, also wenn das daneben geht, das ist ein echtes finanzielles Risiko, oder?
Ja.
Aber toi, 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 wir haben das nicht erlebt.
Ja, ja. Und Carsten Jahnke macht ja jetzt nicht so die ganz riesigen Festivals, nicht so ein Rock am Ring oder sowas. Ihr macht seit, na, auch schon 12 Jahren oder so Elbjazz, was toll ist, hoffentlich dieses Jahr wieder alles wie früher, Anfang Juni. Wir haben
Bock. Wir haben ein sehr gutes Programm zusammen, also Headliner, Melody Gardot und
John McLaughlin, ne?
John McLaughlin.
Ja.
Und ich gehe jetzt auch davon aus, dass es stattfindet, es sei denn, in der Ukraine passiert was. Ne? Das muss man natürlich fairerweise erwähnen.
Ja.
Aber das Festival, die Grundidee hatten ja zwei Ladies da. Und
Tina Heine hatten wir auch
Tina
schon hier im
Heine,
Schnack. Genau.
Ne? Und
Nina Sauer, genau.
Nina Sauer, Ina ist ja noch dabei. Und die kam irgendwann in mein Büro, hast recht, das ist wahrscheinlich so 12 Jahre her.
2009, irgendwie sowas, ja.
Und sagten, sie hätten also eine Mörderidee, ein Jazzfestival im Hafen. Sagt, Idee ist gut. Und sie hätten einen tollen Namen, Elbjazz. Und da sage ich, der Name ist geradezu genial. Also ich meine, überlegt mal, Elbjazz ist naheliegend, aber du musst erst mal drauf kommen.
Richtig. Ja.
Und dann sagte ich, aber habt ihr denn irgendjemanden, der das bezahlt? Na, hatten sie nicht, sage ich. Also tut mir eingefallen. Kommt erst wieder, wenn ihr jemanden habt, denn damit verliert man eventuell Haus und Hof.
Ja.
Und wie so Damen, so clever wie Damen so sind, haben sie also Volker überzeugt. Da
genau, Volker Kumpmanns von Scorpio.
Und Volker ist ja nun der erfolgreichste Festivalveranstalter Europas.
Mit Hurricane und so.
Was der alles so hat. Ne? Und da habe ich gedacht, okay, wenn Volker davon überzeugt ist, dann sollten wir es machen.
Ja.
Und das hat natürlich bisher auch unheimlich viel Geld gekostet. Aber in den letzten Jahren war es ja zumindest erfolgreich.
Ja.
Und deswegen es ist unbedingt wichtig, dass es dieses Jahr nochmal wieder stattfindet.
Absolut.
Denn 2021 hat er nicht stattgefunden.
Ja, und es ist mal so, mein Glücksspiel. Ne? Manchmal fällt der Regen waagerecht, manchmal hat man 25 Grad und Sonne und weiß nie, aber ey, Bands waren immer toll.
Aber wo du das Wetter erwähnst, das ist wesentlich länger her, da hatten wir in der Speicherstadt am 9. Mai ein Konzert mit El Jarreau und dem NDR-Symphonieorchester. Und an dem 9. Mai war abends um 11 hatten wir noch 23 Grad. Das muss man sich mal vorstellen.
Nicht schlecht,
und ich weiß, dass Freunde von mir in Spanien im Urlaub waren, da waren 10 Grad. Ne? Also sowas gibt's auch, aber meistens ist es umgekehrt.
Genau, meistens ist es umgekehrt, ich wollte sagen. Also beim Elbjazz schon alles erlebt. Winterjacke, Shorts.
Ich glaube, das härteste Stadtparkkonzert hat Torfrock gemacht, mal an einem 4. Mai mit, ich glaube, es waren 4 oder 5 Grad.
Oh Gott. Ja, das ist nicht schlecht. Elbjazz ist ja auch deswegen interessant, weil es ja, klar, das hat jetzt Jazz im Namen, aber es sind viele Soul, Funk, Popbands eigentlich dabei. Und das braucht man ja wahrscheinlich auch, weil eben nur mit dem John McLaughlin kannst du eben ja auch keine Karten verkaufen.
Nee, vor allen Dingen, weil es ja in der Elbphilharmonie und im Hafen ist. Und ich meine, du hast natürlich eine, sagen wir mal, komplizierte Band lieber in der Elbphilharmonie als nur da im Hafen. Denn letzten Endes, da ist ja auch ein gewisser Lärmpegel außerhalb der Musik.
Ja.
wenn du ja. denn da so eine richtige Schiffssuppe hörst, mein lieber Mann.
Ja, ja, ja.
Und das Interessante ist natürlich, dass die Krane arbeiten. Also es ist auch für Kinder interessant, die sich gar nicht für die Musik unbedingt interessieren. Ja. Denn normalerweise kommst du ja gar nicht auf das Gelände.
Ja.
Also da ist, sind wir natürlich Blom und Voss auch sehr dankbar, dass wir das da machen dürfen. Ja. Denn für Blom und Voss ist das ja Arbeit. Ne? Die,
ja.
die müssen ja einiges da
ja, klar.
in Kauf nehmen. Ne?
Ja. ja, und ihr habt ja auch, das ist schon so ein Ding mit Carsten Jahnke, dass ihr schon eigentlich mit Künstlern wirklich lange zusammenarbeitet. Das ist schon das Ding, dieser Aufbau. Ne? Ich glaube auch so Zugpferde aktuell, jetzt mal abgesehen vom Jazz, so Max Giesinger, Johannes Oerding, die begleitet ihr auch schon beide ziemlich lange. Ne?
Ja, also von Anfang an.
Ja, von Anfang an, ja. Und dann kommen die alten Haudegen wieder. Hermann van Veen ist auch wieder auf Tour sein.
Du, Hermann ist ein echtes Phänomen. Er hatte gestern gerade seinen 77. Geburtstag und die Tour startete gerade in irgendwo im Westen, da in Aalen, glaube ich. Und das ist, also Hermann ist schon ein Ausnahmekünstler. Ja. Also ich würde sagen, es gibt kaum einen vielseitigeren als Hermann van Veen. Also ja. ein exzellenter Sänger, großartiger Tänzer, ein guter Schauspieler und ein sehr netter, sympathischer Mensch.
Ja.
Das hast du selten.
Ja, ja. Und nicht ganz als Tänzer begabt, aber trotzdem vielfältig ist ja Nils Landgren. Das ist wahrscheinlich.
Ja, Nils ist ein Geschenk, weil ja. Nils ist ein Typ, weißt du, bei dem gibt es das nicht. Da kann sonst was passieren. Er sagt, wir machen das.
Ja.
Und das ist, und ich meine, er spricht ja also sehr gut Deutsch, aber so ein bisschen.
Wir hatten ihn auch hier im Schnack, genau, natürlich.
Ja, aber so ein bisschen falsch und genau das.
das ist der Charme.
Und das hab ich zum ersten Mal erlebt bei Alexis Korner. Alexis Korner war ja, warte mal, seine Mutter war, glaube ich, Griechin und sein Vater Österreicher.
Ja.
Und das war der einzige Engländer, den ich je kenne, der absolut total perfekt Deutsch sprach. Bis wir ihm gesagt haben, Alexis, mach das doch ein bisschen, also so perfekt, das finden die Leute dann doch nicht so gut. Und er hat dann auch so, es ist das deutsche Publikum macht es lieber,
ja.
wenn du so ungefähr merkst, der hat auch Probleme.
Genau, ne? genau. Ja, man freut sich immer, wenn dann so ein halber Satz auf Deutsch kommt mit so einem leichten Akzent.
ja.
Genau so ist es. Ja, ja, Nils, genau, natürlich, eben, er hat die Gabe eben mit...
Und wir haben, Nils haben wir ja gestartet mit einem 3-Tage-Festival, also er hat ja. praktisch, er hat Solo gespielt, er hat mit einer Band gespielt und im Duo und in verschiedenen,
genau.
Und das war dann auch der Durchbruch, seitdem ja. also, immer wenn wir Nils machen, auch seine Weihnachtskur machen wir alle 2 Jahre,
genau.
und also ich stehe auf dem Standpunkt, wenn du Weihnachten magst, es gibt ja viele Leute, die mögen Weihnachten,
ja.
ich mag Weihnachten. Also wenn du in das Konzert von Nils gehst, dann sagst du richtig, nun kann Weihnachten kommen. Der versetzt sich in ja. eine so angenehme Weihnachtsstimmung, ohne kitschig.
Genau, ohne Kitsch, absolut. Das ist echt eine Kunst, finde ich auch. Genau. So ein bisschen feierlich, andachtsvoll, aber
genau.
nicht übertrieben. Genau.
Ja, ja.
ja. Ja, all diese Künstler, über die wir jetzt gesprochen haben, die Künstlerin, das sind Leute, die du seit Jahrzehnten teilweise kennst, mit denen du befreundet bist. Aber das ist ja auch, vielleicht könnte man sagen, das ist eine andere Epoche. Ist man heute, sind die Künstler, die Künstlerinnen heute anders, weil man sie vielleicht nicht mehr so an sie rankommt, weil sie vielleicht so viel Manager dazwischen haben, oder ist es?
Also das glaube ich nicht, denn ich bin ja sehr glücklich, dass mein Enkel die Firma übernimmt. Und der hat genauso gute Kontakte ja. zu seinen Rap-Künstlern und Rock-Künstlern. Also das ist, glaube ich, immer so, entweder willst du als Künstler Kontakt haben oder du sagst, du, das ist mein Job, du organisierst das und mehr will ich mit dir nicht zu tun haben. Das ist ja auch korrekt.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass sich das geändert hat. Das einzige Problem ist, wenn du heutzutage der örtliche Veranstalter. Manchmal ist es so, dass ich gar nicht die Gelegenheit bekomme, den Künstler überhaupt begrüßen zu können, weil der Tourveranstalter oder der Manager das nicht will. Das hat es früher nicht gegeben, aber das ist,
okay.
das finde ich nicht weiter tragisch.
Ja. Die werden ein bisschen besser abgeschirmt, meinst du?
Ja, ja, genau.
Ja. Hängt wahrscheinlich auch eben von der Person dann ab. Und ich meine, wenn dann so jemand wie Herbie Hancock kommt, dann
Ja, Herbie ist ja Buddhist. Ja. Und ich habe den nie erlebt, dass der was so irgendwie unnötig aufgeregt ist. Also, ja. dass er irgendwie sich ja. über irgendwas aufregt. Der nimmt das, ja. der steht über den Ding.
Absolut. Der schwebt ja. im wahrsten Sinne.
Ja, ja. und er ist also wirklich sowas von ruhig, dass der Witz ist manchmal, er meditiert vorher. Und diese Meditation dauert manchmal länger. Also das Konzert soll mal wegen um 8 beginnen und er meditiert noch und keiner wagt, da reinzugehen.
Ja.
Ne? Aber
richtig so.
Ja. Das sind Kleinigkeiten.
Eben, ja. ein Herbie Hancock will man nicht stören, das verstehe ich schon. ja, Wahnsinn. Also ich meine, er ist auch nicht mehr der Jüngste, sieht aber eigentlich keinen Tag älter aus als 50. Also das ist schon.
ja, vor allen Dingen, was Interessante ist, also er... Also ich höre ihn ja lieber als normaler, also nicht als Elektroniker,
ja, ja.
aber er ist ja ein leidenschaftlicher Elektroniker. Ja. Und er hat halt mit seinem Chef Techniker so einen Deal, da sagt er, er sieht irgendwas Neues, sagt er zu dem, kauf mal eins für dich und eins für mich und probier das erstmal aus. Und wenn der sagt, das ist gut, dann macht er das auch.
Na. Genau so war es. Ich glaube, es ist bestimmt auch 15 Jahre her oder was beim Überjazz, na vielleicht nicht ganz, wo er so, ich glaube, mehrere iPads irgendwie, so Tablets auf der Bühne hatte.
Genau.
Und er hat das Gefühl, er probiert sie gerade neu aus. Oh, mal gucken, was dieser Knopf hier macht.
Ja,
ja
genau.
ja, ja, witzig. Ja, so richtig so eine kindliche Spielfreude sich.
Und du weißt ja, das erste Konzert mit ihm habe ich, das war, glaube ich, 72. Und damals gab es, das gibt es ja zwar wieder, aber nicht, das ist ja jetzt ein anderer Malersaal, der Malersaal vom Schauspielhaus. Yeah. Da haben wir sehr viele Konzerte gemacht, da gingen genau 300 Leute rein. Hatte sehr gute Atmosphäre und so weiter. Und da rief mich eines Tages eine Frau an und fragte, ob ich Herbie Hancock haben wollte. Und da habe ich auch gedacht, eine Frau und kein amerikanischer Minister und was weiß ich. Bis ich dann raus war, das war seine Frau, der ist ja mit einer Hamburgerin verheiratet.
Stimmt.
Ja. Und dann haben wir dieses Konzert gemacht. Da haben die Leute mich auch alle für verrückt erklärt. Herbie Hancock, da kommen doch ein paar tausend Leute, soll ich erst mal abwarten. Es waren genau die 300 Leute da, die wir brauchten.
Ja.
Und da hat man noch sozusagen selber Kontakt gehabt, ohne Management. Und bei dieser Laudatio zu meinem Jazzpreis, die hat er ja gehalten, da erwähnte das auch nochmal. Also das waren noch Zeiten, als wir noch ohne Manager zusammen telefonieren konnten. Also das, weißt du, das ist auch für die Musik, oder man muss das anders ausdrücken. Es ist unheimlich wichtig für einen Musiker, einen guten Manager zu haben.
Ja.
Das ist alles klar. Aber Manager sind zu sehr auf das Finanzielle eingestellt. Denn letzten Endes, das beste Beispiel ist Kamasi Washington. Da machen wir eine Tour mit Kamasi Washington. Und das war von allen Jazz-Tourneen, die ich hier gemacht habe, von, sagen wir mal, das war ja die erste Tour, die er hier gemacht hat, war das die erfolgreichste. Wir hatten gleich einen Schnitt von 600, das ist ziemlich viel.
Ja.
Und dann hab ich mich mit dem Manager in Verbindung gesagt, lass uns doch jetzt mal eine 15-Tage-Tour machen, dann ist er durch in Deutschland. Wir müssen Flächen decken.
Genau. Ja,
ja sagt er, da wollte er dann 20.000 haben, sag ich. Das ist unmöglich, das geht nicht. Und es ist nicht zustande gekommen. Und seitdem, also das letzte Mal, man hat nie wieder was von Kamasi Washington gehört.
Ja, man hört, glaube ich, man wird schon wieder von ihm hören.
Ja, aber er hat nie wieder hier gespielt.
Ja.
Na, weil du kannst keine 20.000 zahlen.
20.000 pro Abend dann?
Ja, pro Abend.
Ja, das ist viel, ja.
Und das ist das, was mich an Managern ärgert. Denn letzten Endes kann man immer verallgemeinern, du musst spielen. Damit überzeugst du. Und wenn du vor 10 Jahren bei einem Konzert von einem Künstler warst, der dann 10 Jahre später wiederkommt und du warst begeistert, dann kommst du.
Ja.
Aber das kannst du die Manager, da geht es meistens nur um Geld.
Ja. Ja, das ist genau wie du sagst, die Kraft der Mundpropaganda des vielen Spielens, es ist langsam, baut sich's auf, eben bei so jemand, du hast ihn erwähnt, Michael Wolny, der eben auch irgendwie klein angefangen hat und jetzt auch regelmäßig eben Elbphilharmonie und Leisthalle füllt Und alleine auch, alleine Solo-Piano, auch nicht selbstverständlich.
Ja. Ja, also der ist schon ein begnadeter Musiker. Ja.
Genau, es gibt viele Fragen noch. Du hast mit so vielen Leuten zusammengearbeitet. Es gibt ja auch neue Bands. Jazz aus Deutschland kommt langsam wieder, gerade in so Hochburgen wie Berlin oder so natürlich. So Hamburg und anderen Städten muss man ein bisschen suchen, gibt es sie aber auch. Checkst du das noch so? Guckst du, wer so kommt? Kriegst du CDs von Nachwuchskünstlerinnen auf den Tisch gelegt?
Nein, also das weniger. Also heutzutage mailen sie dir das.
Ja, mailen. Ne? Ja, klar.
Und so weiter. Und aber also zum Beispiel dieses XX Jazz Festival in Berlin ja. Das ist großartig.
Ja.
Also genau, unser Überjazz ist ja bisher, also hat bisher sehr viel Geld gekostet. Ja. Und ich hoffe nur, dass wir das irgendwann mal schaffen, aber wir sind jetzt ja auch schon, das kommt glaube ich auch schon zum 10. Mal.
Ja, 2-mal ist ausgefallen, ja.
Ja, das musst du langsam muss es mal kommen.
Ja.
Dann, also das ist in der Firma nicht gern gesehen, wenn man immer nur Geld,
ja, ja.
Also wenn man weiß, dass man Geld verliert.
Ja, ja, ja. Aber du bist jetzt als Senior nicht mehr ganz so eng an den Finanzen. Du kannst dich jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr auf das Künstlerische konzentrieren.
Also das ist das Gute. Der Ben kümmert sich um die Firma und ich kann mich um meine Jazzveranstaltung kümmern.
Ja.
Das ist schon angenehm.
Das ist angenehm, auf jeden Fall. Und Irish Folk liegt dir auch, ne?
Ja, also wie gesagt, das war auch ein Glücksfall. Wir haben ja, die Dubliners kamen ja 40 Jahre nach Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen. 40 Jahre, jedes Jahr. Und jedes Jahr war das CCH ausverkauft.
Wahnsinn, ja.
Das gibt nicht viele Künstler, nee, die das von sich behaupten können. Und im CCH war doch immer das Märchen mit der Atmosphäre einer Tiefgarage. Aber wenn du mal bei einem Konzert der Dubliners gewesen bist, dann hast du gedacht, du warst im größten Pub der Welt. Das war eine Stimmung unvorstellbar.
Ja.
Und aber von den Dubliners lebt ja auch nur noch einer, nur noch John Sheehan. Und als Barney gestorben war, da war es dann vorbei. Aber ich fand, wenn du... du musst dir mal besorgen, früher gab es noch den Beat Club von Mike Leckebusch.
Genau.
Und dann gibt es einen Auftritt der Dubliners, meiner Ansicht nach, aus dem Jahre 73.
Ja, gibt es bestimmt auf YouTube, ja.
Und das ist noch die Originalbesetzung mit Kirin und so weiter. Weißt du, das sind 5 kernige Männer. Jeder anders, jeder singt auch anders. Das hat es bisher in Deutschland nicht gegeben.
Ja.
Deswegen waren die so erfolgreich. Zum Beispiel die Chieftains, die musikalisch bestimmt besser waren. Na, die hatten aber nie, oder sie hatten zwar einen Sänger, aber das war nichts Tolles.
Ja.
Aber diese 5, also für mich ist Lou Kelly der beste Folksänger aller Zeiten.
Okay, das ist eine Aussage.
Und das war wirklich also mitreißend.
Ja.
Und dann seit 1976 fahre ich eigentlich immer nur im Urlaub nach Irland, haben wir uns da irgendwann mal ein Haus bauen lassen. Und seitdem fahren wir natürlich nur noch nach Irland.
Ja. Das heißt, dich schreckt auch keinen Regen und keine Kälte vermutlich.
Nee, also in Irland kannst du natürlich das Pech haben. Und deswegen wird es auch nie ein hundertprozentiges Urlaubsland. Wenn du jetzt mal wegen, du hast 14 Tage und es regnet 14 Tage, dann sagst du, das Land kann doch so nett sein, das ist nicht dein Land so ungefähr. Aber weißt du, erstmal ist es milde. Man soll zwar nicht verallgemeinern, aber die Iren an sich sind unheimlich sympathische Leute.
Ja.
Also du hast so viel Spaß da.
Ja.
Und es kann, ich habe auch schon Zeiten erlebt, da hast du 4 Wochen lang keinen Tropfen Regen gehabt. Aber das Originalwetter ist folgendermaßen, du wachst morgens auf und sagst, oh, strahlend blauer Himmel, und sagst auch mal schnell aufstehen, schön frühstücken. Dann frühstückst du gemütlich und dann kommt da hinten schon so die erste Wolke. Und dann bist du kaum fertig mit dem Frühstück, regnet es. 1-2 Stunden.
Ja.
Dann kommt aber wieder die Sonne so ungefähr. Dann ist das auch nicht so schlimm, aber es gibt in letzter Zeit sehr oft das wirklich, das nennt sich Irish Kisses. Du hältst so die Hand raus und sagst, ja, wird nass, weißt du, das ist so fein wie Tau.
Ja.
Ne? Aber wenn das den ganzen Tag ist, ist das auch alles nass. Also im Pullover kannst du nicht rausgehen, den kannst du dann auch ausbringen.
Ja. Und abends bist du dann immer in den Dorfkrug gegangen, hast dir eine Fiddleband geguckt?
Nee, das haben wir relativ wenig gemacht, weil da in dem Ort, wo wir sind, da gibt es mal so eine Kneipe, da sind auch ganz gute Musiker, aber es sind dann auch in Irland gibt es auch Musiker, wo du sagst, die brauche ich nicht.
Okay. Du hast eben angesprochen, die Managerin von Herbie Hancock, und da habe ich mich gefragt, ja, vielleicht ist es ja auch nicht ohne Grund, dass man eigentlich immer von Konzertveranstaltern redet, jetzt mal von Managerinnen und Managern abgesehen, weil es gibt in eurem Business eigentlich nicht so viele Frauen, gerade auf den höheren Management eben, oder ändert sich das ein bisschen?
Es gibt inzwischen einige Managerinnen, aber du hast recht, meistens hat man mit Männern zu tun.
Ich meine auch bei euch, also bei dir in der Agentur, ne?
Also unter den deutschen Veranstaltern gibt es doch einige Klassikveranstalter. Mhm. Also mit die größte ist ja die Schmied aus Hannover, und das ist ja eine Frau. Mhm. Aber du hast recht, also es ist eindeutig Männer überschossen.
Ja. Naja, wir sind ja auch dabei, das irgendwie zu ändern, das aufzubrechen. Deswegen mache ich ja eigentlich auch mit Steffi nochmal lieben Gruß, die normalerweise hier wäre und schlaue Fragen stellen würde. Sie ist ja eben auch als Instrumentalistin im Jazz immer noch, darüber haben wir ja auch tausendmal mit vielen Künstlerinnen gesprochen, immer noch ein bisschen, nicht eine Exotin, aber es gibt eben immer noch deutlich mehr Sängerinnen als Instrumentalistinnen im Jazz.
Ja, aber neulich war doch in der Philharmonie die Gruppe Artemis. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich war mit Moritz da und wir waren beeindruckt. Also vor allen Dingen von der Ingredienzen an der Trompete, mein lieber Mann. Da gibt es, also ich wüsste keinen Mann, wo ich sagen würde, der ist zurzeit besser als diese Ingredienten. Und das war eine tolle Truppe. Und eigentlich gehörte eine Zeit lang ja noch die, wie heißt sie, Cécile... Salvan, also...
Achso, Cécile McLaurin, die Sängerin meinst du? Cécile McLaurin Salvan.
Genau. Die gehörte ja eigentlich auch noch dazu. Die war jetzt nicht dabei, aber die ist ja zum Beispiel auch sensationell.
Ja, die ist super.
Oder Liz Wright, also es gibt schon einige großartige Künstler.
Das sowieso, das wollte ich auch gar nicht.
Aber du hast recht, im Management gibt es wenig.
Ja, so auf der Ebene der Produktionsebene, ne? Verändert sich vielleicht langsamer als vielleicht auf der Bühne. Und es gibt ja auch schon Festivals, gerade im Ausland, in Skandinavien habe ich das mitbekommen, die eben sagen, wir machen strikte Quote, 50% Frauen.
Also ich bin ja immer gegen Quote.
Ja.
Also aus dem einfachen Grunde, guck mal, du hast jetzt als Beispiel, du willst 10 Bands präsentieren. Davon sind nur 2 Frauenbands sozusagen. Jetzt musst du sozusagen 3 Bands ausladen, um da 3 Frauenbands zu holen, wo du eventuell der Meinung bist, ja, aber die haben nicht diese Qualität. Mhm. Muss nicht so sein. Aber ich finde, eigentlich musst du generell durch deine Leistung überzeugen. Mit Quoten wird das nichts.
Aber eben, ist ja immer eine Frage der Wahrnehmung, ne? Weil viele halt gar nicht wahrgenommen werden. Viele kleine Bands, klar, muss ich immer nach oben spielen langsam. Aber vielleicht, es gibt ja schon eben reine Frauenfestivals, weibliche Festivals, vielleicht kommt da einfach mehr, dass es einfach mehr, man sich mehr traut, man sich mehr nach oben spielt?
Das halte ich für möglich, aber im Endeffekt, warum soll es reine Frauenfestivals geben? Na, also
um einfach dagegen zu halten, ich glaube, das ist das. Genau, ja. Aber ihr habt großartige Künstlerinnen, eben auch beim Ape Jazz sowieso, sind wir gespannt auf Anfang Juni. Was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, wir haben jetzt das leider nicht hier stehen, wir trinken hier nur ganz schnödes Leitungswasser, aber Wasser aus der Flasche. Eigentlich, wenn man zu dir ins Büro kommt, Budapester Straße, sitzt Kastian, kriegt man immer Grüntee, ne?
Grüntee, und zwar mit dem witzigen Namen Fata Morgana.
Aha.
Und den trinken wir bestimmt seit 40 Jahren. Und ich habe noch nie jemand, weil es ist ja so, also Leute kommen und wissen das nicht und sagen, trinkst du Grüntee? Und dann merkst du so, ja. Aber das war nie einer bei, wo er sagte, also das ist ja fürchterlich, sondern sie waren immer, oh, Donnerwetter, das schmeckt aber gut.
Ja.
Also.
Ich bin da ganz bei dir. Ich versuche auch mal alle davon zu überzeugen. Ich trinke so koreanischen Grüntee. Das ist
Es gibt fantastische Teesorten und jeder hat so seine, aber dieser Der kommt einfach gut an.
Sehr gut. Und du bringst den Azubis immer noch bei, wie man Grüntee richtig zubereitet.
Ja, es ist so, das ist eine der ersten Tätigkeiten, die sie lernen müssen, dass der Tee so und so zubereitet werden muss.
Ja, ja.
Obwohl das ist ja witzig, ich weiß, als ich anfing mit dem Grüntee, hieß es, das Wasser muss 80 Grad sein. Mhm. Inzwischen siehst du fast überall 90 Grad.
Ja, stimmt.
Ja. Ah. Also werden auch diese Regeln manchmal geändert.
So ist es. Carsten, wir haben noch eine Sektion, ein kleines Feature unseres Jazzmus-Schnack ist die Frage, welches Instrument bist du? Die stellen wir immer zum Abschluss unserer Sendung unserem Gast. Und wie immer habe ich mir vergessen, Gedanken darüber zu machen und denke gerade verzweifelt darüber nach, wonach ich mich heute fühle. Denn die Idee ist, nicht zu sagen, welches Instrument du am liebsten hörst oder selber spielen kannst, sondern in welcher momentanen Stimmung du bist, ob du gerade so schwingst wie eine Bassseite oder ob du dich nach einer Snare-Drum fühlst, sowas. Und ich überlege, man kann auch ein ganzes Instrument eines Künstlers sein, das hatten wir auch, Steffi war schon mal, ich glaube, hat einen berühmten Saxophonisten, dessen Instrument war sie. Ich glaube, ich bin heute die Gitarre von Julian Large, US-Gitarrist, den ich gestern Abend viel gehört habe und dachte, Mann, was ein Ton, was ein Typ, ist, glaube ich, 30 oder so und spielt aber...
Also göttlich. Ich habe ihn vor vielen Jahren zuerst hier gehabt und jetzt ist er richtig berühmt geworden.
Ja, ja. Und das ist eben dieser Sound, ne, zwischen Blues, Jazz und Folk und was da alles noch reinkommt, das liebe ich sehr. So klingt so ein bisschen wie Bill Frisell oder so in die Richtung. Und dieser Ton, diese Wärme, aber auch dieses bisschen Unberechenbare, weil du nicht so weißt, wenn du ihn live siehst, weißt du nicht, was macht er als nächstes. Das finde ich, dass es nicht so glatt ist, sondern dass da auch eine Rauheit drin ist. Diesen Ton, so wäre ich gerne oder so fühle ich mich vielleicht auch ein bisschen sanft, aber rau, wenn man es so sagen kann. Und Carsten, welches Instrument bist du? Wonach fühlst du dich gerade?
Also im Augenblick wie ein trauriges Saxophon.
Ah.
Weil ich meine, diese Ukraine-Sache, also die nimmt einen so mit, dass du gar nicht mehr, also deswegen bist du im Augenblick eigentlich traurig und das kannst du am besten mit dem Saxophon ausdrücken.
Das stimmt. Hast du da einen bestimmten Ton im Ohr, einen bestimmten Saxophonisten, den du gern hörst?
Ja, für mich der größte ist Branford.
Branford Marsalis, ja.
Und außerdem auch noch ein extrem netter Kerl.
Ja, absolut. Habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ja, aus der großen Marsalis-Familie.
Er kommt jetzt am 4. April.
Ah, siehst du mal. Ja, kurz nachdem unser Podcast online.
Also in die Leihhalle. Und das ist noch nicht lange her, dass wir ihn, ich glaube vor 2 Jahren hatten wir ihn.
Ja.
Da hatten wir ihn in der Elbphilharmonie.
Ja.
Und das war also ein Traumkonzert.
Ja. Und du freust dich sicherlich auf den Sommer dann, Stadtpark, draußen sein.
Genau.
Halbwegs Normalität.
Also vor allen Dingen, dass es nur endlich stattfindet, weil das sind ja diverse, sind ja x-fach verschoben.
Ja. Wir freuen uns drauf, lieber Carsten. Danke fürs Kommen.
Ja, gerne.
Viel Erfolg für die Zukunft. Du bist ja nach wie vor wahrscheinlich jeden Tag im Büro.
Also im Augenblick nicht,
ja.
Im Augenblick bin ich immer nur Dienstags und Freitags da, weil also es nervt so ein bisschen.
Es nervt ein bisschen, ja.
Aber ich hoffe, dass es sich jetzt so langsam wieder eingruft.
Ja, aber die Lust ist noch da am Arbeiten.
Die Lust ist da, ja. Und man kann ja Gott sei Dank auch von zu Hause.
Man kann. Super. Vielen Dank dir, Carsten. Alles Gute und bis bald.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.